Dies ist die Geschichte eines langwierigen und folgenschweren Irrtums. Als ich das erste Mal auf der GDC in Amerika war, 1997, traf ich einige Menschen, die für mich Helden waren. Überraschenderweise und entgegen dem Klischee erwiesen sich die meisten von ihnen aber als bescheidene, gebildete, freundliche Menschen, die sich geduldig die vorlaute Meinung dieses Deutschen anhörten, der zwar damals auch schon an 2 oder 3 Games mitgebaut hatte, aber keines davon hieß Planetfall, mit dem Steve Moretzky nicht nur großen Einfluss auf das Adventure-Genre hatte, sondern auch als der Game-Designer in die Computerspielgeschichte einging, der als erster überhaupt seinen beliebtesten Charakter, den Roboter Floyd, um und damit die Fans zur Verzweiflung brachte. Oder Lee Sheldon, der nicht nur Primetime-Fernsehserien wie Charlie's Angels oder Star Trek The Next Generation geschrieben, sondern auch das großartige The Riddle of Master Lu verfasst hatte. Oder Noah Forstein, auf dessen Idee unter anderem das Wort Fechten in The Curse of Monkey Island zurückzuführen ist und der zu den ersten Mitarbeitern überhaupt bei LucasArts gehörte. Es war für mich eine beinahe religiöse Erfahrung, diese großen und großartigen Menschen kennenzulernen, und dass ich alle drei bis heute kenne, erfüllt mich auch ein wenig mit Stolz. Auch wenn ich inzwischen lernen musste, dass auch sie irren können und schlimmer noch, dass sie eine Idee in mich eingepflanzt haben, die lange wuchs, die Früchte trug und von der ich lange nicht erkannte, auf welchen fundamentalen Irrtümern sie beruht. Ich selbst habe diese Irrtümer zu verbreiten geholfen, viele Jahre lang, und deshalb wird es Zeit, sie genau zu benennen und zu korrigieren. Es geht um den Monomythos. Alle drei dieser, und ich möchte es noch einmal betonen, großartigen Menschen und ebenso großen Vordenker der Kunstform Computerspiel propagierten als narratives Paradigma die Heldenreise nach Joseph Campbell, die dieser selbst als Monomythos bezeichnete, also die Taten einer einzelnen Figur innerhalb einer Erzählung. Dieses narrative Paradigma ist leicht zu erklären und gründet in der Popularität, die Campbell im Amerika der späten 70er und 80er Jahre gewann, vor allem durch die ersten 3 Star Wars Filme, die allesamt nach dem Konzept der Campbellschen Heldenreise geschrieben wurden. Und da ist es natürlich verständlich, dass jemand wie Noah Forstein, der ja sogar für George Lucas arbeitete, von ihr beeinflusst wurde. Für diejenigen meiner Zuhörer, die noch nie vom Monomythos gehört haben, möchte ich ihn und seinen, nein, nicht Erfinder, sondern eher Finder kurz einführen. Der Monomythos selbst hängt eng mit der wahrscheinlich bekannten 3-Akt-Struktur einer Erzählung zusammen. Er bedient sich der von C.G. Jung eingeführten Archetypen und geht ungefähr so. Akt 1. Der Held erfährt in der gewohnten Welt von einem Problem und kriegt den Auftrag, ein Elixier zu suchen, um das Problem zu lösen, wozu er keine Lust hat. Er lernt allerdings, dass das Problem zu gewichtig ist, um es zu ignorieren. Akt 2. Also überschreitet er die Grenze zur anderen Welt, in der die Gesetze der gewohnten Welt nicht mehr gelten. Nach einer Reihe von Prüfungen dringt der Held in die innerste Höhle vor und muss dort gegen den Schatten die entscheidende Prüfung bestehen, während der sein altes Selbst stirbt. Dafür erhält er eine Belohnung und das Elixier. Akt 3. Danach begibt er sich auf den Rückweg, erlebt die Wiedergeburt, besiegt den Schatten endgültig und kehrt dann mit dem Elixier endgültig zurück. Wer sich jetzt an so ziemlich jeden Hollywood-Film zwischen Star Wars und heute erinnert fühlt, der täuscht sich nicht. Die Campbell-Formel wurde nach George Lucas, man muss sagen, leider zu einer Art Industriestandard. Sie wurde adoptiert, trivialisiert, bis zur Realsatire missverstanden und simplifiziert. Aber das wäre eine andere Kolumne. Ich sagte eben schon, Campbell hat sie eher G als R erfunden. Campbell war Mythologe, ein vielbelesener und weitgereister Mensch, der die Mythen der Menschen sammelte und irgendwann herausfand, dass sie in sehr vielen und sehr interessanten Varianten in allen bekannten Kulturen diesem einen von ihm dann Monomythos genannten Erzählmuster folgen. Und er fand auch heraus, woran das liegt. Es ist nämlich nicht so, dass dieses Muster irgendwann mal sozusagen als die 3-Akkorde-Version des Storytellings an den steinzeitlichen Lagerfeuern erfunden wurde und dann zum narrativen Superhit avancierte. Was Campbell beschrieb, ist ein psychologisches Grundmuster menschlichen Denkens. Diese Heldenreise begegnet uns ständig im Alltag. Jeden Tag absolvieren wir nicht nur einen Monomythos, sondern eine ganze Mythologie. Morgens aufzustehen, zu duschen und zur Arbeit zu gehen, das ist schon eine vollständig abgeschlossene Heldenreise. Für manche Menschen stellt schon einfaches Zähneputzen eine solche dar, von einem Zahnarztbesuch ganz zu schweigen oder der nur mit Speer bewaffneten Jagd auf den Leoparden als Aufnahmeprüfung in die Gruppe der Erwachsenen eines Stammes. Problem haben, lieber was anderes machen, sich überwinden und die Aufgabe erledigen. Das ist seit Hunderttausenden von Jahren Alltag und Lebenserfahrung. Wir sind darin die Helden. Und die Geschichten, die wir erzählen, übertreiben sie dann nur ein bisschen. Der beste Jäger bekam die schönste Frau, behauptet das Klischee. Und der beste Erzähler am Lagerfeuer dann die zweitschönste. So wurde die Zahnbürste zum Drachen. In dieses psychologische Grundmuster eingewoben sind, wie oben schon erwähnt, weitere Grundkonstanten, die Campbell nach C.G. Jung Archetypen nannte. Der Held ist so eine Grundkonstante, der Mentor, der Herold, Schwellenhüter und der Schatten. Ich werde dir jetzt hier nicht erklären, das kann jeder schnell nachlesen. Wichtig ist in meinem Zusammenhang nur, in den besseren, interessanteren Geschichten bleiben diese Archetypen genau das. Archetypen. Und werden nicht zu Stereotypen degeneriert. Nicht jeder Mentor muss ein OP mit weißem Bart sein, nicht jeder Schatten dunkel. Als Werkzeug habe ich persönlich die Heldenreise immer eher als Kontrollinstanz angesehen. Besonders beim Identifizieren von gefühlten Schwachstellen meiner Stories hat sie oft gute Dienste geleistet. Was mich immer abgestoßen hat, war der Umstand, dass zu viele Entwickler und vor allem Publisher die Heldenreise als Universalschlüssel zu einem guten Skript betrachtet haben. Wenn wir über die Qualität von Stories in Games diskutieren, dann ist die verheerende Rolle eines unverstandenen Monomythos noch viel zu wenig beleuchtet. Als ich die oben erwähnten Herren traf, war es gerade Mode geworden, dem Problem der Narration im Spiel mit filmischen Mitteln zu Leibe zu rücken, was vor allem technologische Gründe hatte. Wir konnten damals in der zweiten Hälfte der 90er neuerdings zumindest im eingeschränkten Maße Filme auf dem Monitor abspielen. Und mit den neuen filmischen Mitteln hielt dann auch die in Hollywood anscheinend unverzichtbar gewordene Heldenreise Einzug in den ästhetischen Diskurs ums Game. Der allgemeine Tenor, wir müssen neben allen anderen filmischen Mitteln auch die Heldenreise als ästhetisches Konzept übernehmen. Das klang damals sehr überzeugend. Wer nur einen Hammer besitzt, der hält eben alles für einen Nagel. Wir besaßen ja damals überhaupt nur sehr wenige Werkzeuge für die überzeugende Implementierung von Narration. Vieles, was heute selbstverständlich ist, gab es damals noch nicht. Detaillierte Animationen von Körpern und Gesichtern, dynamisches Spiel mit Licht und Schatten, beliebig viele Soundquellen für eine überzeugende Weltakustik in 3D. Die Liste der Dinge, die damals Zukunftsmusik waren, ist lang. Und jedes neue Werkzeug war hochwillkommen und wurde als Schlüssel zu einer neuen Welt angesehen. So ein Werkzeug war der Monomythos. Dies soll keine Entschuldigung sein, aber eine Erklärung liefern. Es gab auch so gut wie keine Gegenstimmen. Fast alle waren sich einig, da gab es zwar noch die Fraktion derjenigen, die nicht glaubten, dass Games überhaupt ein erzählendes Medium wären, aber die waren ja schon durch die Marktstatistik widerlegt, die klar sagte, Games mit Story sind gefragt. Im Nachhinein muss man sagen, hatten die wesentlich weniger Unrecht, als wir geglaubt hätten. Die Heldenreise jedenfalls wurde in der Folge für viele Jahre zu einem zentralen Teil meiner eigenen Ästhetik und auch meiner Lehre. Mit Vorbildern wie Moretzky, Faustin und Sheldon fühlte ich mich auf der sicheren Seite. Was konnte daran falsch sein? Nun, wie ich inzwischen gelernt habe, zwar prinzipiell nicht viel, aber auf etwas komplizierte Art und Weise dann doch eigentlich alles. So wie ich den Monomythos eingesetzt habe, hat er zwar wahrscheinlich wenig Schaden an meinen Spielen angerichtet, er hat aber auch nicht wirklich geholfen. Und eigentlich braucht man ihn so gut wie überhaupt nie. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Spiele brauchen ihn nicht, weil es kein Spiel ohne Heldenreise geben kann. Ein Spiel ohne Heldenreise ist eine ästhetische Unmöglichkeit, genauso wie ich ohne Töne keine Musik schreiben kann. Irgendein Schlaumeier wird jetzt John Cage anführen, klar, aber auch der hat nur für 4 Minuten 33 Sekunden die Umgebungsgeräusche zur Musik erklärt. Kein Spiel existiert ohne Heldenreise, weil genauso wie das morgendliche Aufstehen die Struktur einer Heldenreise hat, so besitzt auch der Akt des Spielens bereits inhärent und unvermeidlich die Struktur einer Heldenreise. Das ist sogar auf zwei Ebenen wahr. Der Akt des Spielens selbst arbeitet mit dieser Struktur und Spiele erzeugen dann auch noch zumindest wichtige und als solche erkennbare Teile einer Heldenreise für den Spieler aus ihrer Mechanik heraus. Spiele sind als Herausforderung konzipiert und die Überwindung der Herausforderung ist ihr Metier. Aber von einer Herausforderung handelt auch der Monomythos. Die Frage nach der Heldenreise in einem Spiel kann also unmittelbar und ohne weitere Überprüfung mit »Sie existiert« beantwortet werden. Die Frage wäre also dann nur noch zu klären, inwieweit die Bewegung aus schlechter Nachricht, Weigerung, Annahme der Aufgabe, Übertritt in die fremde Welt, der Herausforderung und ihre endgültige Bewältigung sich auch in der Mechanik eines Spiels wiederfindet und wie man diese Bewegung aus der Spielmechanik heraus narrativieren muss, damit sie als gute Erzählung wahrgenommen wird. Und genau das ist der Zusammenhang, den wir damals vor 20 Jahren noch nicht erkannt hatten. Wir wollten die Erzählung selbst wie Autoren determinieren. Wir konnten die Autorenschaft der Spielmechanik noch nicht anerkennen. Wir vertrauten ihr nicht. Und wahrscheinlich waren wir auch zu eitel. Oder hatten Angst, arbeitslos zu werden. Es war aber auch nicht so einfach zu erkennen, wie das jetzt im Nachhinein erscheint. Denn wo findet sich bei einer Partie Tetris so etwas wie die Weigerung des Helden, seine Reise überhaupt zu beginnen? Selbst auf metaphorischer Ebene muss man da schon Ontologie und Logik bis weit hinter ihre jeweiligen Sollbruchstellen bemühen. Es gibt innerhalb von Tetris keine Weigerung, oder? Es gibt zumindest aber die Weigerung, das Spiel überhaupt zu starten. Es gibt diesen Moment, an dem man denkt, boah, andere sind so gut mit dem Spiel, ich habe echt keinen Bock, mich hier zu blamieren. Sprich, indem wir nur den Akt des Spielens betrachten und nicht seine Einbettung in eine komplexere Handlung, die ja schon beginnt, bevor man den Rechner überhaupt anwirft, konnten wir die Heldenreise nicht finden, da wir bei vielen Spielen nur einen Teil derselben betrachteten und sie deshalb nicht erkannten. Wir sahen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir konnten nicht sehen, dass Tetris eigentlich eine klassische Tragödie war. Dass es nicht nur doch eine Weigerung besaß, sondern eigentlich in Gänze Weigerung ist. Es ist nicht der ganze Monomythos. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Sein Spielen ist die Weigerung, die unausweichliche Katastrophe anzuerkennen und sich ihr bis zum eigenen Untergang in den Weg zu stellen. Der Unterschied zum mörderischen Wahnsinn eines Macbeth ist mehr semiotischer Natur als struktureller. Ich komme darauf zurück. Ein Teil der Heldenreise im Zusammenhang mit einer Spielmechanik findet also außerhalb dieser Spielmechanik statt. Der erste Akt der Heldenreise, der vom Aufbrechen handelt, geschieht noch außerhalb der virtuellen Welt. Die Entscheidung, das Spiel überhaupt zu starten, ist der Aufbruch. Oder besser, ein Aufbruch. Denn der Monomythos erlaubt sehr viele verschiedene Arten des Aufbrechens. Bilbo bricht auf, sehr hastig. Aber auch L.B. Jeffreys in das Fenster zum Hof, obwohl der seine Wohnung nie verlässt. Nichtsdestotrotz gehört der Aufbruch natürlich zur Spielerfahrung. Und das hatten wir damals noch nicht durchschaut. Wir glaubten also, wir müssten auf jedes Spiel eine komplette Heldenreise pappen. Und das taten wir. Und das war nicht immer gut für das Spiel. Als erstes Ergebnis kann man also festhalten, dass die Heldenreise des Spielers keine vollständige Heldenreise in der Erzählung des Spiels oder seiner Mechanik verlangt. Der Monomythos des Spielers ist weltübergreifend. Hier haben wir also eine erste Möglichkeit, von diesem Konzept abzuweichen. Ich habe früher meinen Studierenden gelehrt, dass der erste Akt einer Game Story zumindest im Intro abgefeiert werden muss. Davon möchte ich mich hier ausdrücklich distanzieren. Es ist Unfug. Ich kann als Designer die Angst des Spielers vor dem Spiel, die Hemmung, es überhaupt zu starten, einkalkulieren und für die Spielerfahrung nutzen. Genauso wie ich die gemachte Erfahrung im Spiel mit der innersten Höhle enden lassen kann und ihn den dritten Akt tatsächlich wieder vollständig in der physischen Welt erleben lassen kann. Was er am Abendbrottisch mit dem Spiel Erlebten anstellt, das muss ich im Spiel nicht mehr erzählen. Es gehört für den Spieler dennoch zu seiner Geschichte, denn das ist es, was eine interaktive Kunstform ausmacht. Der Rezipient ist ihr Held. Seine Geschichte ist es, die er sich selbst erzählt. Da haben wir als Autoren eigentlich in Akt 1 und 3 wenig verloren und im Zweifelsfalle die Klappe zu halten. Diese Erkenntnis ist wichtig, denn sie räumt mit einem fundamentalen Irrtum auf. Allerdings ist damit für mich als Erzähler noch nicht allzu viel gewonnen, denn zu wissen, dass Spielmechanik narrative Qualität hat, ist das eine. Diese auch entwickeln zu können, etwas völlig anderes. Denn leider gibt es keine eindeutigen Zuordnungen, die es erlauben, von einer bestimmten Mechanik auf konkrete narrative Inhalte zu schließen. Es gibt halt kein Handbuch, in dem man nachschlagen kann. Bei Ressourcenmanagement als zentraler Mechanik empfiehlt sich eine Liebesgeschichte. Das ist einerseits gut so, denn das würde sehr schnell langweilig werden. Andererseits macht es auch viel Arbeit, was allerdings wiederum die Angst vor der Arbeitslosigkeit, siehe oben, dämpft. Hinzu kommt, dass nach wie vor viele Designer schon von der Narration her denken, zuerst mit einer Welt und einer Hintergrundgeschichte ankommen und dann die Mechanik entwickeln, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, ob ihre Mechanik die bereits entwickelte Hintergrundstory emotional überhaupt tragen kann. Und ja, das Gleiche gilt auch umgekehrt. Nach wie vor glauben zu viele Designer, dass wenn nur Mechanik und Story das gleiche Setting benutzen, die Sache schon irgendwie passen wird. Ich kann auch einen Schneider anrufen und sagen, ich bin ein Mensch mit 4 Gliedmaßen, 1,83 groß und 77 Kilo, baue mir mal einen Anzug. Der wird auch irgendwie passen, mit Betonung auf irgendwie. Wenn wir in ein paar Jahrzehnten die Geschichte derjenigen schreiben, welche das Thema Narration im Game wirklich nach vorne gebracht haben, dann wird von einer ganzen Menge Menschen die Rede sein, die heute keiner kennt, obwohl sie bereits Spiele, auch narrativ wichtige Spiele, veröffentlicht haben. Wer kann schon spontan, ohne nachzuschauen, etwas mit dem Namen Luke Hodorowitsch anfangen? Mit Nikolai Debowski? Wer könnte spontan die Namen derer aufsagen, die This War of Mine gemacht haben? Aber sie alle sind Pioniere, haben Dinge getan, die vor ihnen niemand getan hat. Und diese Dinge haben uns gezeigt, wie man eine Spielmechanik zum Reden bringt, zum Geschichtenerzählen. Hodorowitsch hat als erster die Wirtschaftssimulation um die Ethik ihrer Bewohner erweitert und für dieses Genre die erzählerische Kraft von Mangel bewiesen, die Dubowski schon ins Rollenspiel eingeführt hatte. Hodorowitschs Game, Banished, erzählt von Hungersnöten und Krankheiten und ganzen Lebensläufen mit Geburtsdatum, Schullaufbahn, Beruf, Hochzeit, Kindern und dann den Tod. Die kleinen Männchen, die wir in Die Siedler so lustig fanden, erhalten Schicksale, die in der Hand des Spielers liegen und oft genug gar nicht lustig sind. Ein Fehler und Dutzende, wenn nicht hunderte Menschen, deren Werdegang ich innerhalb des Spiels viele Jahre verfolgt habe, enden im Hungertod. Dubowski wiederum war es, der in Pathologic das ethische Dilemma aus der Spielmechanik herauszauberte und als studierter Theaterwissenschaftler wurde auch als erster Begriff, wie eng das Game und das Theater als Kunstform verwandt sind. Und über die erzählerischen Innovationen von This War of Mine sollte mal jemand eine Doktorarbeit schreiben, wenn der Platz, den eine solche Plattform bietet, dafür reicht. Und das bringt mich zurück zum Monomythos. Denn all diese Spiele haben eins gemeinsam, sie erzählen maximal einen Ausschnitt aus der Heldenreise. Alle beginnen bereits inmitten der anderen Welt und zwei von ihnen, Banished und This War of Mine, haben nicht einmal eine Embedded Story, also eine eigens für das Game geschriebene Geschichte. Sie entwickeln ihre komplette Erzählung aus den Parametern der zugrunde liegenden Wirtschaftssimulation. Jeder dramatische Bogen entwickelt sich aus der Komplexität ihrer Daten und nur aus ihr. Und dennoch berühren diese Games narrativ wie kaum ein anderes ihrer jeweiligen Genres. Wichtig für dieses Ergebnis ist also nicht die Kopfgeburt eines Autors, sondern dass die andere Welt, die ich im Spiel betrete, tatsächlich zwei Bedingungen erfüllt. Sie muss glaubwürdig sein, kohärente Regeln besitzen und sie muss zweitens für mich als Individuum geschaffen sein. Genau dies sind nämlich auch die Regeln, die für jene andere Welt gelten, die der Protagonist einer linear erzählten Heldenreise betritt. Ich kann nicht jeden Charakter ins Star Wars-Universum werfen. Luke Skywalker passt perfekt. Ein Rodion Raskolnikow wäre dort vollkommen fehl am Platze. Die Panzerknacker sind zwar Bösewichte, aber versetzt sie nach Mordor und sie funktionieren nicht mehr. Donald Duck müsste für einen Cameo-Auftritt in Gotham ziemlich undefiniert werden. Eine andere Welt bezieht sich also immer auf den Helden. Denn der Schatten, der die Regeln dieser anderen Welt definiert, ist letzten Endes eine Art Umkehrfunktion des Helden. Seine unausgelebten Träume, seine Traumata, die dunkle oder helle Seite in jedem Fall aber ohne ihn undefiniert. Sam bleibt mitten auf einem Feld stehen und weiß, noch ein Schritt und ich bin weiter von zu Hause weg als jemals zuvor. Die Herausforderung ist so persönlich wie nur für ihn sichtbar. Ein weiterer Schritt und Sam hat seine Heimat vorerst verloren. Ein kleiner Schritt für Mittelerde, ein riesiger für ihn. Und genau dies muss natürlich auch für ein Game gelten. Die Gegenwelt des Spiels soll mich mit etwas konfrontieren, das mit mir zu tun hat. Sonst ist es keine Herausforderung. Irgendetwas muss mich an einem Game interessieren. Und nichts interessiert mich, das nichts mit mir zu tun hat, selbst wenn mir dieses Etwas nicht bewusst ist und selbst nach längerem Nachdenken unklar bleibt. Irgendein Loch in mir muss ein Spiel füllen, sonst spiele ich es nicht. Zumindest nicht lange. So wird das Game zum Antagonisten in der anderen Welt. Und hier komme ich dann wieder zurück auf etwas, das ich schon im letzten Monat ansprach, wenn das Spiel über reinen Zeitvertreib hinausgeht. Wenn es für mich etwas bedeutet, mich zumindest nicht dümmer und tauber zurücklässt, als ich hineingegangen bin, dann kann es sich in seiner Narration auch den dritten Akt sparen, denn dann kehre ich nach Abschluss des Spieles in meinen Alltag zurück und habe, was immer mich an dem Spiel gefesselt hat, besiegt. Wie in Campbells Monomythos habe ich dann den Schatten in mich aufgenommen, bringe ihn in die gewohnte Welt mit, wo ich meine Lehren daraus ziehen und der Welt das Elixier bringen kann. Und ja, auch dass die gewohnte Welt sich für das Elixier gar nicht interessiert, ist eine im Monomythos durchaus angelegte mögliche Wendung. Wir sehen also, dass das Game, wenn wir es in seiner rezeptiven Gesamtheit betrachten, gar keine komplette Heldenreise benötigt, weil es auf der Metaebene bereits zwei der drei Akte eines Monomythos vollständig behandeln kann. Wenn wir nur den zweiten Akt wirklich gut narrativieren, die Gesetze des Games zu den Gesetzen des Schatten machen, der die Spielwelt beherrscht, und wenn dieser Schatten dann im Spieler klickt, einrastet, etwas bedeutet, dann haben wir narrativ unsere Aufgabe erfüllt. Und das ist als Erzählung natürlich wesentlich weniger aufwendig und auch leichter aus dem Konfliktpotenzial der Spielmechaniken ableitbar als eine komplette Dreiaktstruktur mit all ihren zusätzlichen Komplexitäten. Das heißt aber nicht, dass ich keine drei Akte schreiben darf, wenn es gut zur Dramaturgie des Gameplay passt. Viele, sogar die meisten Geschichten verfügen über mehr als einen Monomythos. Das heißt aber nicht, dass ich keine drei Akte schreiben darf, wenn es gut zur Dramaturgie des Gameplay passt. Viele, sogar die meisten Geschichten verfügen über mehr als einen Monomythos. Frodo erlebt mindestens 5 während seiner Reisen durch Mittelerde. Die Zeit von Bilbos Abschiedsfest bis zu Frodos Aufbruch, die Reise nach Bruchtal, die Zähmung Gollums bis zur Vernichtung des Rings und dann der Aufstand im Auenland bis zur Reise in den Westen. Und dann ist natürlich noch die Gesamtheit der Erzählung ein weiterer großer Monomythos. Und nicht nur für Frodo, sondern da ist ja auch mindestens einer für Sam, für Gandalf, für Aragorn, Boromir, Gollum und wie sie alle heißen. Jeder wichtigere Charakter in diesem Epos bekommt einen. Zum Epos? Durch die Tür, linke Reihe anstellen, jeder mindestens einen Monomythos. Ich kann also auch in einem Game einen, mehrere oder sogar viele vollständige Monomythen, Heldenreisen unterbringen. Das Entscheidende aber ist, ich muss nicht. Eine gute Mechanik, die sauber narrativiert wird, wird in jedem Fall eine gute Geschichte erzeugen, wenn das Game für mich gemacht ist. Genau diese Erkenntnis haben wir damals ohne weitere Diskussion verworfen. Wir haben uns immer die Frage gestellt, wenn wir vom rein vordefinierten Verzweigen einer Geschichte, wie es heute noch Telltale macht, wegkommen wollen, wenn wir also parametrisches Storytelling betreiben wollen, wie können wir dann sicherstellen, dass die interaktiv erzählte Geschichte auch interessant ist? Wir hatten noch kein Vertrauen ins Gameplay als Erzähler. Wir dachten, es braucht uns, die Autoren. Hybris. Reine Hybris. Ja, es stimmt, manchmal braucht man uns auch als Autoren. Vor allem aber braucht man uns als Narrativierer. Das ist etwas anderes. Ein Grafikskin kann schon narrativieren und ein Game komplett umdrehen. Tetris und Tetris Pit schauen man sich an. Die exakt gleiche Mechanik, eine andere Grafik, ein völlig anderes Spiel und die Erkenntnis, dass der Versuch, ein Verbrechen durch weitere zu verdecken, in die Katastrophe führt. Die Tragödie, die in Tetris nur als abstrakte Interpretation sichtbar wird, wird in Tetris Pit offenkundig. Und sie ist mit der eines Macbeth eng verwandt, ohne dass irgendein Autor ein einziges Wort hinzugefügt hätte. Wir müssen als narrative Designer interpretieren lernen. Herausfinden, wie wir aus der abstrakten Dynamik einer aus potenziell vielen hunderttausend Teilen bestehenden Mechanik zu einer Analyse der inhärenten Dramaturgie gelangen. Das Ziel muss die Konkretisierung und Emotionalisierung des Spielkerns sein, nicht nur eine hübsche Verpackung, die nichts bis wenig mit dem Kern des Games zu tun hat. Die andere Welt unserer Geschichten, das ist das Game selbst. Seine Regeln kommen von unserem Schatten, unserer aus der Maschine sprechenden dunklen Seite, den Traumata und den geheimen Träumen, die uns die bedeutungsvollen Geschichten erzählen können. Als Designer müssen wir auf die narrative Kraft dieser Konstellation vertrauen lernen. Die Dramaturgie der Spielmechanik ist die Quelle unserer Storys. Grafik, Sound und ja auch Worte sind unsere wichtigsten Werkzeuge der Narrativierung. Die Heldenreise ist keines. Sie ist eine Struktur. Die Erfahrung ist und als Erfahrung Ziel unseres Game Designs, aber wir verhelfen ihr nicht zu mehr Wirkung, wenn wir auf die ohnehin existierende Erfahrung dieser Heldenreise noch eine zweite, prätentiös obendrauf gestapelte hinzufügen. Also sollten wir sie aussortieren. Sie hat ihre Zeit gehabt und ihre Untauglichkeit für das Spiel als Kunstform oft genug bewiesen. Wir können jetzt auch begründen, woran das liegt. mag Hollywood sie weiter zu Tode reiten. Mögen die Studiobosse die große Erkenntnis Campbells, dessen sehr tiefes und lesenswertes Buch ich jedem meiner Hörer als Lebensbegleiter gerne ans Herz lege, weiter trivialisieren und kommerzialisieren. Das kann nicht unser Problem sein. Wir haben andere Produktionsbedingungen und die verdammte Pflicht, die auch zu nutzen. Weit weniger als 1% aller veröffentlichten Games sind AAA-Produktionen, bei denen man ästhetisch kenntnisfreie Excel-Profis dazu überreden müsste, mal die ausgetretenen und ökonomisch bewährten Pfade zu verlassen. Wir als narrative Designer aber haben nach wie vor eine ganze Sprache zu lernen und großteils sogar noch zu erfinden. Eine Sprache, deren Silben Spielmechaniken sind, deren Worte im dynamischen Zusammenspiel dieser Mechaniken sich formulieren, deren Sätze erst durch die semantischen Ebenen von Bild, Sprache und Ton vollständig werden und deren Geschichten wir erst wirklich kunstvoll erzählen können, wenn wir diese Sprache zu beherrschen gelernt haben. Es gibt da also ein bisschen mehr zu tun, als wir vor 20 Jahren gedacht haben, und das ist dann ja auch irgendwie eine wertvolle Erkenntnis. In diesem Sinne, euer Wolfgang Walk.